Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Antonio Schmidt, einen Fußballtrainer, der diesen Job nebenberuflich macht und hauptberuflich bei der Polizei in Berlin arbeitet. Seit Ende 2025 macht er eine Pause von seinem Trainerberuf. Als wir diese Folge im Oktober 2025 aufgenommen haben, arbeitete er als Co-Trainer im Juniorenbereich der Frauen des 1. FC Union Berlin. In der Folge teilt Antonio unter anderem seinen spannenden Weg zum Fußballtrainer und erzählt, warum es ihn schon immer eher zum Frauenfußball gezogen hat. Außerdem unterhalten wir uns über den Frauenfußball an sich und Antonios Einblicke darin. Viel Spaß mit der neuesten Folge Sportsfreunde.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Antonio, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Schön, dass wir hier in diesem Podcast, diesem Rahmen mal über dich und deine Leidenschaft sprechen können. Hallo.
Hallo Mirko. Vielen Dank für die Einladung. Ist für mich tatsächlich das erste Mal in so einem Format und ich freue mich sehr und bin gespannt und freue mich darüber hinaus, dich kennenzulernen.
Die Freude ist ganz meinerseits. Du bist bei der U17-Damen des 1. FC Union Berlin Co-Trainer. Wie bist du ursprünglich überhaupt zum Fußball gekommen? Was ist da passiert?
Nützt die lange Variante oder?
Wir haben Zeit.
Also wenn man es ganz chronologisch angeht, dann war ich natürlich als Kind, wie die meisten deiner Gäste wahrscheinlich, dann auch einfach schon sehr verschossen in den Sport. Bei mir war das einfach auch so, in meiner Kindheit hatte ich auch immer viel Zeit für mich. Also meine Mutter war alleinerziehend und musste in Schichten arbeiten und heutzutage oder man nannte das damals Schlüsselkind. Ne? Man ist dann auch relativ schnell selbstständig geworden und hatte dann viel Zeit für mich und habe sehr, 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 sehr gerne Fußball gespielt. Und selbst wenn es das Wetter mal nicht zugelassen hat, was uns normalerweise nicht abhielt, habe ich dann eben in meinem Zimmer gesessen und habe meine eigene Fantasieliga habe ich dann ausgewürfelt. Ja, also ich habe Statistiken geführt.
Sehr cool.
Habe die Ergebnisse gewürfelt, Tabellen geführt und damit konnte man mich stundenlang ruhig stellen, sage ich mal. Oder ich habe mich selbst ruhig gestellt. Und auch im Freundeskreis war ich eigentlich auch immer derjenige, der beim Kicken immer so ein bisschen das organisiert hat und habe Buch geführt über Torschützen, wenn wir in unserer kleinen Liga gespielt haben oder so. Und ich war also wirklich ein Freak, muss man sagen, tatsächlich.
Ja, kann ich mir decken, ja.
Ja, genau. Und ein wandelnder Eimer nach relativ früh schon im Fußball. Und ja, genau, das war im Endeffekt so, hat sich meine Kindheit eigentlich mehr oder weniger nur auf Fußballplätzen abgespielt. Und dennoch war es so, dass ich dann in der Jugend noch auf einem guten Niveau gespielt habe, in Thüringen. Also das war dann so, zumindest im Land, auf dem höchsten Niveau. Aber das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Ich bin dann mit 18 Jahren schon, bin ich zur Armee gegangen und dann war natürlich auch keine Zeit mehr für Training. Und dann habe ich so ein bisschen ehrlicherweise auch den Fokus verloren, habe dann in der Unterliga gespielt, bei den Herren, wo man eben auch ohne Training spielen konnte. Und dann bin ich relativ früh Vater geworden und dann waren natürlich einfach andere Sachen im Leben erstmal wichtiger. Mein eigentlicher Beruf ist ja eigentlich, ich bin beim Landeskriminalamt hier in Berlin als Kriminalbeamter. Wie gesagt, das gepaart mit Familie hat dann erstmal gar nicht mehr so viel Zeit und Freiraum gelassen für den Fußball. Natürlich war das immer meine Leidenschaft und wie ich jetzt tatsächlich aktuell dann zum Trainerdasein gekommen bin, ist eigentlich eine ganz witzige Anekdote, weil ich dann am LKA in der Spurensicherung war zu der Zeit und habe eine Kollegin bei der Mordkommission gehabt und war jetzt nicht pietätlos. Ja? Also wir haben uns aber tatsächlich an einem Tatort dann irgendwie getroffen und kennengelernt und dann haben wir in einer freien Minute kurz auch über Fußball geplaudert. Und sie war eben war Frauenfußball in Berlin aktiv, eine sehr gute Fußballerin. Liebe Grüße, Sari. Und Ja, wir haben uns dann öfter mal getroffen auch und die hatten wirklich das Problem, was ja im Breitensport weit verbreitet ist, dass sie einfach keinen Trainer fanden. Und ich habe mich damals aber gar nicht als Trainer gesehen. Und von daher wusste ich erstmal gar nicht, was sie eigentlich von mir will. Und sie war aber sehr, sehr beharrlich, muss ich sagen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an. Und siehe da, ich bin dann da aufgeschlagen, habe irgendwie eine Trainingseinheit grob vorbereitet. Aus heutiger Sicht, ja, völlig, mehr oder weniger ahnungslos fast. Und habe dann aber gemerkt, wow, okay, krass, da hat mir was gefehlt, ohne dass ich das jemals registriert habe. Ne? Und ja, so bin ich dann einfach auch da geblieben und habe dann erstmal hier in Berlin, in der Berlin-Liga angefangen. Das wäre in Flächenländern wäre das dann eben die Landesliga vermutlich. Bei den Frauen sehr sympathische, tolle Mannschaft gehabt und wir haben auch sehr schnell Zulauf bekommen und dann ist das ja, aus einer Mannschaft wurden dann irgendwann, jetzt mittlerweile haben die vier Frauenmannschaften und haben da mit vielen Kollegen eine gute Aufbauarbeit geleistet. Klar, Berlin hat immer einen guten Zulauf an Studentinnen und das haben wir, glaube ich, aber auch gut genutzt, indem wir da auch Struktur hatten und einfach Sympathie, glaube ich, auch ausgestrahlt haben. Ja, genau. Und dann wurde ich aber ehrlicherweise immer ambitionierter und im Breitensport ist es ja, ich weiß nicht, wie du das daneben kennst, dann eben schon auch, dass teilweise wirklich auch gute Fußballerinnen sind, aber die nicht ohne Grund auf einem höheren Niveau spielen können oder wollen, weil sie, naja, einfach auch nicht davon leben können. Ja. Oder vielleicht dann irgendwann auch andere Sachen im Mittelpunkt stehen. Und deswegen war das dann für mich irgendwann nicht mehr das Richtige, weil ich schon auch sehr akribisch an die Sache rangegangen bin und wollte dann einfach auch mehr, also immer mehr. Und wenn mir das wirklich so viel Spaß gemacht hat, dann ich konnte es die Mädels natürlich auch nicht verübeln, dass mich so Priorität hat, wie es für mich hatte, dann zu dem Zeitpunkt. Genau, und dann haben sich die Liga getrennt und ich habe dann auch ein gutes Angebot bekommen in der Regionalliga, in Hürkingsburg Berlin, sehr sympathischer Verein und dann auch das erste Mal so ein bisschen, ja, da Luft geschnuppert, auch ehemalige Nationalspielerinnen und wirklich auf einem guten Niveau und habe dann auch gesehen, wow, okay, hier fühle ich mich wirklich angekommen dann auch, ne, und habe das dann auch gar nicht gescheut, sondern mich immer mehr da auch reingefuchst, mehr oder weniger autodidaktisch teilweise, muss man sagen. Und ja, genau. Und jetzt ging das dann so seinen Gang. Also jetzt war das sehr lange Einführung. Ich versuche jetzt die aktuelle Sachen kürzer zu halten.
Alles gut.
Dann danach nochmal, als Hannes Wolf in Amt in Würden kam und die neue Entwicklung oder die Spielphilosophie vorangetrieben hat, bin ich zum DFB-Mobil gewechselt. Das hat jedes Bundesland hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, und die vermitteln quasi die DFB-Spielphilosophien, transportieren die in die Vereine und da habe ich sehr dahinter gestanden, weil ich sehr angetan war von der neuen Spielphilosophie, angefangen bei den Jüngsten, dass sie halt wirklich nicht mehr Spieler oder Spielerinnen auf der Bank versauern lassen oder Spielformen oder Spielformate kreieren, indem nur vielleicht 2 von 8 Spielern oder 2 von 6 Spielern involviert sind, ja, und das fand ich eine tolle Sache und da habe ich das jetzt erstmal dann auch eine Zeit lang gemacht, es hat mir riesigen Spaß gemacht, wirklich sehr abwechslungsreich und dann kam irgendwann der Kontakt mit Carl Zeiss Jena zustande und da war ich letzte Saison und das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Da war ich Cheftrainer der U17 Junioren. Wir haben erfolgreich gearbeitet. Sehr sympathischer Verein. Ich habe immer noch einen Koffer in Jena. Ich mag die Leute sehr gerne. Vermisst die Spielerinnen tatsächlich auch. Aber es war dann eben auch, sagen wir mal, auch eher eine grundsätzliche Entscheidung. Gehe ich zurück nach Berlin? Bleibe ich beim Polizeijob? Und ja, im Frauenfußball muss man ehrlicherweise sagen, hat es noch nicht jeder Verein geschafft, die Strukturen so zu schaffen, dass man jetzt vielleicht auch schon hauptamtlich davon leben kann.
Leider Gottes.
Ist aber sehr am Kommen jetzt natürlich. Also da tut sich einiges. Also auch in Jena, jetzt hier bei Union Berlin auch. Und ich für mich persönlich habe aber jetzt erstmal entschieden, nochmal einen Schritt zurückzurudern. Bin jetzt einfach bei der Polizei, mache das hier nebenberuflich. Und deswegen passt das mit dem Co-Trainer-Posten auch super. Und ja, genau. Versuche jetzt hier einfach, bin stolz, das Wappen auf der Brust zu tragen. Jetzt bei Union, da tut sich so unfassbar viel im Frauenfußball. Ich finde es schön, da ein Teil von zu sein. In welcher Rolle auch immer, ehrlich gesagt. Genau. Ja, Long story not short.
Sehr, 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 sehr cool. Vielen Dank, dass du das so ausgeführt hast. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Welche Aspekte aus deinem Hauptberuf, sage ich jetzt mal, bei der Polizei konntest oder kannst du mit rübernehmen in deinen als Co-Trainer in dem Fußball, im Frauenfußball?
Natürlich, logischerweise auch durch beides, also sowohl durch den Trainerjob als auch den Polizeijob, verliert man natürlich irgendwann auch die Scheu vor Menschen zu sprechen, Menschen anzusprechen, so ein bisschen vielleicht auch das Heft in die Hand zu nehmen, einfach auch mal in der Polizeiausbildung wird man da, egal was man jetzt für ein Charakter ist, ich war eigentlich immer eher ein ruhiges Kind, teilweise so ruhig und unsicher, manchmal auch, dass ich als Kind wirklich gar nicht Blicken standhalten konnte, ja, so war das teilweise und das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit komplett gewandelt, ne? Und allein bei der Polizei wird man einfach auch in die Rolle immer wieder gebracht, wo man zumindest Selbstsicherheit ausstrahlen muss, ob man es so fühlt oder nicht. Und man gewöhnt sich dran und wird dann einfach auch dementsprechend selbstsicherer. Ne? Und deshalb, sage ich mal, eine gute Ansprache vielleicht auch mit Menschen, der Umgang mit Menschen, auch unvorbereiteter Umgang mit Menschen. In der Polizei kommt man immer wieder an Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Und dementsprechend muss man immer reagieren, offen bleiben, ohne Scheuklappen durchs Leben laufen. Und das ist, glaube ich, als Fußballtrainer, denke ich, auch sehr wichtig. Weil keine Einheit der anderen gleich. Es kommen immer wieder Situationen, mit denen man vielleicht nicht rechnen konnte. Und ja, da ist es eben auch ganz wichtig, dann eben sein Team, sein Staff durch Unwägbarkeiten einfach gut durchzuführen, indem man vielleicht auch einfach ein bisschen Klarheit ausstrahlt. Mhm. Genau.
Ja. Besteht euer Trainerstaff, ist das gemischt, Frauen, Männer oder seid ihr im Staff nur Männer oder?
Nee, das ist uns sehr wichtig tatsächlich, halte ich persönlich auch für extrem wichtig, dass es dann eben im weiblichen Fußball dann dementsprechend auch Ansprechpartnerinnen gibt. Mhm. Ich persönlich, klar, redet so, als würde man sie ins eigene Fleisch schneiden. Ich persönlich würde mir wünschen natürlich, dass noch mehr Trainerinnen in dem Bereich auch aktiv sind und freue mich da immer sehr darüber, wenn das dann auch dann immer mehr Einzug in die Frauen-Bundesliga hält. Wir tatsächlich sind jetzt, wir haben männlichen Cheftrainer und wir haben zwei Co-Trainer, also einmal mich und einmal Elisa, ehemalige Unionsspielerin, auch schon viel Erfahrung im weiblichen Nachwuchs, letztes Jahr eben aus der U15 mit hochgerückt, was auch dem Karl sinnvoll ist, dann mit den Mädels dann auch mitzugehen. Genau, dann männlichen Torwarttrainer, weibliche Sportpsychologin, also wir sind gut aufgestellt.
Schön durchmischt.
Ja,
genau. Ja. Du hast vorher Carl Zeiss Jena erwähnt, trägst du Carl Zeiss in erster Linie im Herzen oder schon doch mittlerweile die Eisernen aus Union?
Kannst du mir nicht so eine Frage stellen?
Ein bisschen böse Frage, ne? Du kannst ja sagen, beides.
Also, da gibt es auch wieder keine Kunst am Schirm, da hängt Licht drauf. Das Problem ist, nee, das ist kein Problem, ganz und gar nicht. Ich komme aus Thüringen ursprünglich und Jena war schon in meinem Herzen, bevor ich da überhaupt als Trainer hingekommen bin. Ja? Als ich da hinkam und mit der sportlichen Leiterin Kontakt aufgenommen habe, da haben wir uns da ins Stadion gesetzt, in das neue Schmuckkästchen, auf den Rasen geblickt und darüber gesprochen und das war für mich schon krass. Das war halt mein Kindheitstraum einfach, ja. Wirklich dann Teil dieses Nachwuchsleistungszentrums zu sein und für diese Chance werde ich immer dankbar sein und ich würde mir ehrlich gesagt, jetzt hoffe ich natürlich, dass mir das hier in Berlin nicht zum Nachteil ausgeht, schon auch wünschen, wenn ich irgendwann nochmal mit den Leuten in Jena arbeiten kann, weil da wirklich sehr schnell eine persönliche Bindung entstanden ist. Zum Verein hatte ich die eh schon. Genau, und Union, ja, also als ich jetzt aus beruflichen Gründen zurück nach Berlin wollte, musste, hätte ich nicht darauf hoffen können, dass es der Verein ist. Wenn ich es mir wirklich hätte wünschen können, malen können, dann wäre es der Verein gewesen. Und dass es jetzt geklappt hat, also ja, du hast eine kleine Rangfolge raushören können, denke ich.
Ja, ein bisschen, ja.
Aber Union ist ein toller Verein und wenn Berlin, dann Union.
Eisern, Union.
Genau, Eisern.
Ja, genau. Hast du dir, also anders gefragt, wie bist du an die Sache, an deinen Job rangegangen, im Bewusstsein, dass du im Juniorenbereich bist und bei den Frauen im Frauenfußball, hast du da vielleicht so ein bisschen Angst ist, was das falsche Wort, aber sehr viel Respekt vorgab, bevor es losgegangen ist? So in einem Juniorenbereich und dann beim Frauenfußball, was vielleicht, wo die Erfahrung vielleicht noch nicht so da war, sonst?
Ja, auf jeden Fall. Also das Gute ist vielleicht, dass ich dann doch relativ unbefangen in die Sache reinging, weil mir ja, ich habe ja nicht als Trainer im männlichen Bereich vorher gearbeitet. Aber natürlich kannte ich den Fußball ja auch. Also ich habe schon auch bis Anfang 30 auch selbst noch gespielt, aber dann eben nicht mehr auf einem dollen Niveau. Aber kannte schon auch nur Männerfußball. Ne? Aber ich bin einfach von Grund auf neugierig. Manche Leute würden es dann vielleicht auch naiv nennen, dass ich einfach Sachen ausprobieren möchte und ohne die vorher zu zerdenken. Ja, da eher ein Bauchmensch bin und wenn sich das gut anfühlt, und das hat sich nie schlecht angefühlt, bin ich da relativ offen eigentlich und lass mich gerne auch beraten, frag viel nach, ja, und ich bin aber auch sehr weiblich geprägt, wenn man es so sagen will. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, eben wie gesagt, meine Mutter, hab drei Schwestern, ja, also bin auch komplett ein Frauen- und System groß geworden. Genau, und ich habe selbst eine Tochter, Von daher ist mir der Umgang mit Frauen oder Mädchen in allen Altersstufen nicht völlig fremd gewesen. Und es gibt natürlich Unterschiede. Ne? Man hat nicht das Kabinenfeeling. Man ist nicht komplett Teil des Teams, sage ich mal, wie es jetzt vielleicht beim Männerfußball wäre, wo man einfach in die Kabine reingeht, die Tür auftritt, kann ich läuft. Und das geht natürlich jetzt nicht. Also dann steht man halt immer mit dem anderen Cheftrainer mal ganz witzig auf dem Gang und man guckt jetzt, welches Team zuerst fertig ist, wann man rein darf oder so. Das sind schon Unterschiede. Und ich kann mir aber auch, also ich bin auch neugierig, würde auch gerne mal vielleicht mal Jungs ausprobieren, aber eigentlich bin ich von dem Frauenfußball an sich komplett überzeugt mittlerweile. Fühle mich da eigentlich an der richtigen Stelle. Genau, also Respekt ja, aber es wird einem leicht gemacht. Ist meine Erfahrung. Meistens durch die Spielerin.
Was ist für dich das Faszinierendste oder das, was dich so antreibt, im Frauenfußball zu arbeiten? Und da schwingt natürlich jetzt auch ein bisschen, gebe ich zu, die Frage mit, kann man das, soll man das vergleichen, Männer und Frauenfußball? Was ist da deine Meinung zu?
Ja, gibt ja natürlich auch Leute, die das manchmal immer noch belächeln, teilweise, aber ich glaube, das sind auch meistens Leute, mit denen ich sowieso nicht auf einer Wellenlänge wäre. Auch was andere Sachen und Themen angeht. Und naja, ist egal. Man kann es nicht, ne? Man muss auch nicht auf alles was geben. Zum direkten Vergleich, ich weiß nicht, hast du das vielleicht schon mal gehört oder gelesen, dass man jetzt im Endeffekt alle Umstände aus dem Männersport dem Frauenfußball quasi übergeholfen hat. Da spricht man von Feldgröße, Größe der Tore, Gewicht des Balles, Größe des Balles. Und wenn man das jetzt vergleichen würde und würde das eben prozentual jeweils aufschlagen auf die Männertore, also ne, dass den Männern aufbürden, wäre es da schon auch schwer für die, tatsächlich. Andererseits, ja gut, muss man realistisch bleiben, will man jetzt, also gerade hier in Berlin gibt es sowieso nicht genug Fußballplätze, man kann es nicht irgendwie noch alles neu erfinden. Und ich finde, im Endeffekt machen die Frauen das sehr gut. Ich für mich persönlich stelle keine Vergleiche an, tatsächlich. Also für mich ist das eine Sportart, Fußball. Also für mich gibt es nicht Männerfußball oder Frauenfußball. Und ich schaue mir sehr gerne Frauenfußball an, tatsächlich. Der Männerfußball, da bin ich mittlerweile irgendwie relativ weit weg gedanklich gekommen. Und es gibt viele schöne Sachen. Vieles ist nicht so affektiert. Das ist nicht so ein krasses Business wie bei den Männern. Und das finde ich einfach wirklich, wirklich schön. Und gerade wenn ich jetzt unsere Mädels Fußball spielen sehe, ja, da halte ich ja jetzt im Training gar nicht mehr mit. Also die sind so gut, wirklich so gut technisch ausgebildet. Und ja, von daher, solche Gedanken mache ich mir nicht.
Gibt es denn bei euch, bei Union, Überschneidungen, was das Training oder die Interaktion oder die Kommunikation zwischen den Männern und den Frauenfußball angeht?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass, herrschende Meinung, natürlich auch beim DFB zum Beispiel, dass, sagen wir mal, sogenannte Top-Talente, also richtig, richtig gute Mädels, dann bis zu einem gewissen Alter idealerweise vielleicht auch mit Jungs spielen und trainieren. Mhm. Ne? Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel auch einen guten Jungverein haben hier in Berlin und einen guten Teamspiel, dann holt man die jetzt nicht früher als nötig raus. Nur damit man die jetzt bei den Mädels hier bei Union hat, war in Jena auch so, da geht es eben schon auch wirklich um die individuelle Entwicklung. Und von daher gibt es natürlich auch innerhalb des NLZ auch Schnittmengen. Die Mädels, die auf der Sportschule sind, trainieren auch im sogenannten Profilunterricht, also Fußball als Sportunterricht mit den Jungs dann eben auch teilweise zusammen. Und genau, die ganz guten, oder es geht nicht um gut oder schlecht, es geht darum, für wen, in welcher Phase die Entwicklung, was gerade das Beste ist, die spielen natürlich auch bei den Jungs. Genau, in Jena haben wir das auch so gehabt, dass gab es verschiedene Stufen, dass die wirklich Top-Talente, die spielen komplett bei den Jungs. Wir hatten da wirklich auch, haben wir sehr gute Talente an Jena gehabt. Tessa Gerstenhauer, die hat sogar Alters gleich bei den Jungs gespielt, also U15, selbst U15 und spielt bei den U15 Jungs. Mhm. Kapitänin, die gegen U15 Nazio, leider verletzt gerade, aber die kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und genau, dann gab es noch Abstufungen. Dann haben zum Beispiel zwei Spielerinnen, für die das gerade jetzt gut wäre, aktuell aus meinem Team, aus dem 17-Team damals, die haben wir dann zum Beispiel einmal die Woche ins Training bei den Jungs geschickt. Und von daher super, wenn die Trainer der Jungs dann auch offen dafür sind, wenn die Jungs dafür auch offen sind. Ne? Aber im Endeffekt Leistungssport, die Mädchen können sich dann auch die Anerkennung der Jungs verdienen mit Leistung. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Von daher, ja, gibt es auf jeden Fall Schnittmengen und das macht total so.
Was ist so das Feedback von beiden Seiten, wenn ein Mädchen oder eine Frau dann, eine junge Frau dann beim Männermarkt trainiert hat oder dann zurückkommt oder auch von den Männern? So, was sind da so für Feedback? So, oh Gott, das ging gar nicht oder boah, das hat echt Spaß gemacht oder ist das eine breite Palette dann an Feedbacks?
Ja, also bei Union bin ich noch nicht so lange dabei, dann jetzt schon viel Feedback da bekämen. Auch jetzt, ich habe noch nicht so viel Kontakt jetzt zu den Trainern aus dem männlichen NLZ. Ich spreche jetzt beziehungsweise deswegen nur auf die Zeit in Jena. Da war das schon so, dass gerade für die Spielerinnen war das schon auch eine Anerkennung. Also die waren schon auch sehr stolz, wenn sie zu den Jungs ins Training gehen konnten und haben das eigentlich auch genossen. Also es hat ihnen auch Spaß gemacht. Ne? Also da ist man dann als Trainer dann auch unter Druck, natürlich, weil die natürlich dann auch eine coole Intensität bieten, ne, die Jungs. Und das möchte man natürlich da gern auch abzeichnen. Für mich war es immer mein Ziel, ja, ich möchte die Mädels da haben, wenn das irgendwie möglich ist, um die zu fördern. Aber trotzdem war mein Ziel immer, die Lücke auch zu schließen. Ne? Also so, dass jetzt quasi mein Training bei der U17, bei den Mädchen, nicht wirklich weniger intensiv ist als so bei den Jungs. Ne? Kann man nicht hundertprozentig vielleicht erreichen durch athletische Gegebenheiten. Genau, aber das Feedback war immer gut. Und wie gesagt, bei den Jungs waren die Mädels in Jena voll akzeptiert. Also auch berechtigterweise, einfach durch Leistung verdient. Ja.
Hast du, wenn du so zurückdenkst an deine Trainerzeit und auch jetzt eine kurze Zeit in Jena und bei Union, denk da Dinge oder Highlights im Kopf, die du besonders gern zurückdenkst?
Ja, meine letzte Saison war bei Jena mal ein komplettes Highlight. Muss man sagen, wie gesagt, das war ja zum einen erstmal das dort ankommen, einen Kindheitstraum erfüllen, so toll aufgenommen werden. Und im letzten Jahr, ich weiß nicht, inwieweit du dich da beschäftigt hast mit den Gegebenheiten jetzt im Mädchenfußball in Deutschland. Es gibt ja keine Bundesliga mehr für die B-Juniorinnen. Genau, aus verschiedenen Gründen wurde die abgeschafft. Und das heißt, die Mädels oder die guten Mädchenmannschaften spielen eben regional. Also können dann eine Entscheidung treffen, spielen sie regional gegen Jungs. Oder eben ja, teilweise gibt es Regionalligen, wo Mädchenmannschaften gegeneinander spielen. Und um das so ein bisschen auszugleichen oder noch einen Anreiz zu bieten oder auch einen nationalen Wettbewerb, gibt es dann eben den DFB-Pokal. Der wurde eingeführt letztes Jahr das erste Mal gespielt und wir haben einfach gleich, ja, wirklich ein richtig tolles, eine Pokalsaison gespielt, eine richtig tolle Pokalsaison gespielt. Wir sind ins Halbfinale gekommen und dort wirklich höchst dramatisch in der Verlängerung in Führung gegangen und auch wieder gegen Wolfsburg. Mhm. Aber habe ich da ein Trauma etabliert.
Du kannst sagen, wir sind Angstgegner für dich so ein bisschen.
Ja, liebe Grüße nach Wolfsburg. Und mit der letzten Aktion schießen wir in den Ausgleich. Und ja, dann gehst du halt relativ gebrochen als Team ins Elfmeterschießen. Da hat es leider nicht gereicht für den Finaleinzug. Ja, das wäre natürlich das absolute Highlight gewesen. Aber für mich war nach der zweiten Runde alles Highlight. Wir haben das tolle, wir haben im Achtelfinale 1-0 zurückgelegen gegen Gladbach, 2-1 gewonnen. Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt, wirklich große Namen, ne? Tolle Leistungszentren. 1-0 zur Halbzeit zurückgelegen, 2-1 gewonnen. Also das waren so viele Highlights letztes Jahr. Ja, und das war für mich, ja, in meiner doch kurzen Trainerlaufbahn war das schon absolut wirklich das Highlight, muss man sagen.
Gibt es auch etwas im Gegenteil, etwas, was bitter, sehr so bitter war, dass es nagt oder genagt hat? Ein Lowlight, wenn man Neudeutsch so schön sagt.
Naja, das Halbfinale gegen Wolfsburg abbildet beides ab.
Ja, hab ich schon fast gedacht, ja.
Das ja, schon ne, also weil das war schon, das hat schon wie getan. Also, mir persönlich, ich bin mal ein erwachsener Mann, habe viel erlebt im Leben, auch schon jetzt durch meinen Hauptjob. Die Mädchen dann oder die Spielerinnen so leiden zu sehen, das hat mir persönlich sehr weh getan. Das war wirklich, da ging es mir ja auch erstmal ein paar, zwei, drei Tage nicht gut. Ne? Aber das muss man abschütteln, da muss ich ja irgendwie den Spielerinnen auch einen gewissen Halt bieten. In mir drin sah es natürlich komplett anders aus. Ne? Also das war schon bitter. Und ansonsten, nee, also Lowlights wirklich gar nicht. Wie gesagt, ich habe mich, man macht Erfahrungen, es klappt nicht immer alles und für die bin ich aber immer dankbar. Also und von daher, ja, gibt es keine Lowlights in dem Sinne.
Könntest du dir oder hast du dir das vielleicht auch vorgenommen für die Zukunft, dass du das Trainerdasein hauptberuflich mal machen wirst?
Ja.
Ja.
Jetzt war eine kurze Antwort.
Und ja. Was müsstest du dann, würdest du es dann im Frauenbereich weiterhin machen wollen oder würdest du in den Männerbereich gehen wollen? Also wenn du die freie Wahl hättest sozusagen. Die haben immer die freie Wahl.
Dann im Frauenbereich. Ja. Ich beiß dich ein bisschen mit meiner Aussage, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Trainerinnen kennen. Aber wenn dann eine irgendwo auf einem tollen Niveau eine tolle Trainerin ist und ich da als Co-Trainer auch arbeiten kann, dann wäre ich auch völlig offen für. Ja, also ich sehe mich grundsätzlich schon eigentlich vom Typ her eher als Cheftrainer, weil ich schon auch klare Vorstellungen habe. Aber ja, wenn da jemand ist, wo ich sage, Chapeau und man einfach ein Team voranbringen kann, dann auch gerne als Co-Trainer. Und klar, wie gesagt, ich wäre absolut auch bereit, auch was das Finanzielle angeht, Abstriche zu machen. Jetzt ist das Beamtentum ist natürlich sehr sicheres und ein gutes Einkommen und es ist auch ein toller Job, viel Verantwortung, sehr abwechslungsreich. Ja, auch anerkannt, finde ich. Und aber Fußball ist einfach, ja, das ist einfach was, da, ja, da gehe ich dran auch. Das ist einfach so, ne, da.
Ja. Das packt einem einfach, wenn es einmal gepackt hat, dann.
Ja, das ist, ja. Ich würde gerade sagen, da muss ich mich nie zu zwingen. Das klingt jetzt so, als müsste ich mich zu meinem anderen Job irgendwie zwingen, da geht's nicht. Warum geht's nicht? Aber es kennt ja vielleicht jeder aus seinem Job, dass es mal solche und solche Tage gibt.
Ja.
Dann, das ist beim Fußball eben bei mir nicht. Also, ne? Also ich bin halt immer noch der kleine Antonienhirten geblieben. Wenn ich meine Trainingsübungen sehr akribisch vorbereite, mit denen müssen die Farben alle stimmen und die Laufwege jetzt und alles irgendwie Coaching-Punkte, macht es dann was sehr, sehr gerne. Und dann sehen, wie sich das vielleicht auch auf dem Platz anfühlt, dann beschrübt mich einfach eine Euphorie, die kriege ich woanders nicht im Lippen fast drum, muss ich sagen. Ja? Und auch dieses emotionale Auf und Ab, Halbfinale aus, hin oder her, aber das sind alles Emotionen, die toll sind. Man lernt so viele tolle Menschen kennen. Ja, also klar, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich das gerne machen, aber ich bin da völlig ergebnisoffen, weil ich einen tollen Job habe. Mhm. Und ja, Punkt.
Ja, es ist ja mega toll, dass man sagen kann, ich habe so einen tollen Job, ich bin zufrieden und wenn irgendwas anderes Größeres irgendwann kommen sollte, höre ich mir jetzt an, aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Also es kann auch nicht jeder, glaube ich, sagen.
Oder würde das ich stimmt, sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Klar. Ja. Wer macht denn wie ist denn die Aufteilung bei euch im Trainerteam? Wer macht was? Also klar, der Chef-Trainer wird wahrscheinlich die Ansprachen und die Aufstellung und so weiter machen. Was sind so deine Hauptbereiche bei euch in der U17 bei den Frauen?
Klar, Cheftrainer, sagen wir mal, überblickt so ein bisschen das große Ganze, ne? Also führt einfach auch Team und Staff, so soll das dann eben auch sein und hat im Endeffekt das letzte Wort bei den Entscheidungen tatsächlich. Werden aber alle mit einbezogen, werden viel gefragt auch. Und für mich persönlich, wir haben so ein bisschen am Anfang gefragt, wer was gerne machen würde. Klar, es ist kein Wunschkonzert, aber wenn man es realisieren kann, super. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Lisa sehr gut im technischen Detailcoaching ist, macht unfassbar tolles Warm-up am Anfang des Trainings, was immer auch mit Spaß verbunden ist und vermittelt so eine coole Energie. Ich persönlich habe mir da immer nicht ganz so leicht getan, immer irgendwie so Fun-Games auch mit einzubauen oder irgendwie sowas. Macht sie so toll. Und dementsprechend durch diesen technischen Fokus dann im Coaching, sagen wir mal während der Spielform oder auch während des Spiels, beschäftigt sie sich dann eben, und das kann immer abweichen mit individuellen Spielerinnen. Das können mal die Flügelspielerinnen sein und das können mal die Sechserinnen sein. Einfach ein bisschen mehr Detail. Und ich persönlich bin sehr taktikaffin wir haben uns, ich mache alles gerne mit Ball oder gegen den Ball, aber wir wollen uns ja so ein bisschen aufteilen, um da einfach möglichst effektiv zu sein. Ich versuche eigentlich alles so ein bisschen am Input reinzubringen, was gegen den Ball ist. Sprich, jetzt in Vorbereitung aufs Wolfsburg-Spiel war es dann eben zum Beispiel verbunden mit einer Videoanalyse mit unserem Analysten Mark Gunning aus England. Dann eben eine Videoanalyse zum, wie wollen wir eigentlich pressen, ne? Wie wollen wir anlaufen, wann wollen wir anlaufen? Und ich mache immer noch mal einen Viererkettendrill, versuche da auch ein bisschen das Detail zu geben. Genau. Und der Cheftrainer Robert, der eben, ja, mit dieser Sache alles übrig bleibt, kann man. Er hat ja genug um die Ohren. Also das ist ja, je mehr man sich da gegenseitig entlasten kann, ist das natürlich toll. Na klar, und dann Torwarttrainer. Paul, auch sehr toller Torwarttrainer. Auch sehr akribisch, macht Videoanalysen nur für die Torfrauen. Natürlich das Coaching der Torfrauen. Und wir gemeinsam, weil wir so viele Schnittmengen haben mit dem Defensivspiel, schauen wir auch, wie wir da zusammenarbeiten können. Ne? Also es kann dann schon auch mal sein, dass wir vielleicht ein Defensivthema haben und ich ihn aber nach einer Spielform frage, wo er sagt, das fällt ihm immer wieder auf. Da müssen wir dran arbeiten. Ne? Genau. Teampsychologin macht viele Workshops mit den Mädels, was so ein bisschen mentale Stärke angeht, was ich persönlich völlig unterschätzt finde, dass es da für Potenziale gibt. Weil im Endeffekt ist sich jeder bewusst, dass sich die Streu vom Weizen in den Bereichen Motivation und Resilienz eigentlich abspielt. Und dennoch machen so viele so wenig dafür. Von daher finde ich das super, dass wir da die Möglichkeit haben. Genau. Ja,
Hast du ein Taktik-Idol-Vorbild im Trainerbereich?
Ich komme immer albern vor, wenn man dann solche großen Namen nennt irgendwie, aber Taktik-Idol finde ich eigentlich zu viel. Aber ich belese mich natürlich schon auch sehr gerne. Ich lese sehr gerne und jetzt schon wieder zum dritten Mal das Buch von Pep Leinders aus seiner Liverpool-Zeit, da sehe ich mit, also wie gesagt, totaler Quatsch, ich vergleiche mich nicht mit Pep Leinders, ja, um das klar zu stellen, aber ich sehe mich da so ein bisschen einfach, diese Akribie und wirklich dieser Glauben daran, also es gibt viele Trainer, die sagen, ja, alles, die Spieler entscheiden alles selber, ne, und ja, entweder hast du ein gutes Team oder ein schlechtes Team und so, aber gerade im Ausbildungsfußball, Pep Leinders sagt dann eben auch, und das eben auch auf dem höchsten Niveau, wir können durch Training so viel bewegen. Durch gutes Training, durch konstantes Training, durch Wiederholung, durch eine klare Idee können wir die Spieler beziehungsweise in meinem Fall die Spielerinnen wirklich besser machen. Das ist keine Plattitüde, ich will jeden Spieler besser machen, sondern das ist einfach meiner Meinung nach die Kernaufgabe. Ne? Und von daher spricht er schon auch meine Sprache. Ne? Genau. Klar, Guardiola würden wahrscheinlich auch viele sagen.
Also das finde ich dann ähnlich, ne? Also er ist ja auch ein Trainer, der für bekannt ist, eben genau das, die einzelnen Spieler versuchen besser zu machen, die Abläufe immer und immer und immer und immer wieder zu trainieren zu lassen, bis das quasi wirklich bis du es im Schlaf kannst, so in dem Sinne, ne? Also es klingt ähnlich.
Genau. Ja, genau. Also Guardiola ist natürlich ein krasser Freak, also wirklich, da muss ich aber auch sagen, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt früher, das war für mich dann immer als Trainer so ein Reminder und so ein kleines Warnsignal, dass man unfassbar viel erreicht, so ein toller Trainer. Aber es gab natürlich auch Spiele, wo man das Gefühl hatte, dass wollte er vielleicht zu viel, war er vielleicht zu kreativ in manchen Spielen. Nur für mich persönlich, wie gesagt, bei Pep Leinders habe ich mehr den Eindruck, dass das sich mehr mitdeckt mit meinen Vorstellungen. Akribisch, ja, kreativ, Sachen verbessern wollen, aber immer Sicherheit immer so, dass es den Team Sicherheit vermittelt. Ja. Jeder im Team soll die gleiche Sprache sprechen, ne? Und nicht plötzlich dann vor einem wichtigen Spiel was ändern, beispielsweise, sondern daran glauben, dass das, was die Arbeit, die man vorher gemacht hat, richtig war und einfach durchziehen.
Hast du, wie blickst du persönlich oder beruflich aus deiner beruflichen Sicht auf die Entwicklung des Frauenfußballs? Hat jetzt zuletzt die EM gegeben mit diesem Jahr 2025 in der Schweiz, die ja extrem gut angekommen ist in vielen Bereichen und auch zuschauermäßig und so weiter und so fort. Und es gibt viele in der Branche, die sagen, das könnte so ein Zündschnur gewesen sein, um das jetzt noch weiter nach vorne zu bringen, Frauenfußball auch medial. Gibt es etwas, was dich stört an der Entwicklung oder wo du sagst, dass da müsste noch mehr passieren im Frauenfußball?
Da müsste auf jeden Fall mehr passieren. Es ist definitiv noch einiges nachzuholen. Aber ich finde, die Entwicklung trotzdem geht ja in eine richtige Richtung, tatsächlich. Ne? In anderen Ländern, ja, man muss ja nur nach Spanien schauen, ne? Dass dann das Camp Nou teilweise gefüllt wird mit Frauenfußball. Und vielleicht sind manche Länder dann einfach auch schon, was heißt weiter, aber das war halt, ist halt vielleicht einfach mehr in den Fokus gekommen. Ja? Und wir sind jetzt zum Glück nicht mehr auf dem Level, dass die Nationalmannschaft für einen Turniergewinn dann irgendwie ein Porzellan-Serbi bekommt oder sowas. Und sind wir jetzt glücklicherweise weg. Ich bin gestern hier in Berlin, bin ich kurz spazieren gegangen und da wurde aus einer Fußballkneipe wurde nach außen so projiziert, da lief man eben Karlsruhe Jena gegen Nürnberg gleich, vor dem Bundesliga. War schon auch schön. Ne? Und klar ist es dann auch immer sehr an Turniere gebunden, immer noch das Interesse der ZuschauerInnen, aber das ist ja oftmals mittlerweile bei der deutschen Nationalmannschaft, der Männer eigentlich ähnlich. Ne? Also, dass jetzt ein Freundschaftsspiel gegen Schottland, so wie es früher in meiner Kindheit war, noch ein Gassenfeger war und die Leute dann vom Fernseher sitzen, ist jetzt auch nicht mehr. Ne? Ja. Alle nur noch on demand, Netflix oder was weiß ich und nur noch, sagen wir mal, wenn wirklich die großen Turniere sind, dann plötzlich jeder Deutschland-Trikot an, geht zum Public Viewing. Und das ist ja bei Männern jetzt mittlerweile nicht mehr anders. Ne? Das ist, glaube ich, so. Von den Strukturen her finde ich es toll, dass eben Vereine, und da möchte ich eben Union lobend hervorheben, ja, Dirk Zingler, der Präsident, einfach auch das nach außen einfach auch vermittelt und einfach auch den Finger in die Wunde legt und sagt, ey, kann nicht sein, dass da bis jetzt so wenig geschehen ist, weil er macht sich dadurch ja auch, rückt sich ja selbst in den Fokus, macht sich theoretisch angreifbar und muss dann dementsprechend auch liefern. Und das machen sie ja. Ne? Also vor das Trainingsgelände jetzt gerade entstanden, auf dem dann eben nur die ersten Frauen, die ersten Männer von Union unter gleichen Bedingungen trainieren. Ne? Also das ist jetzt nicht wie bei manchen Vereinen, dass dann irgendwie, ja, wie nennt man das? Wasserpredigen und
Trinken.
Ja, genau, also bei Union wird es durchgezogen und das finde ich toll und da ist Union aber zum Glück nicht der einzige Verein. Genau, es ist natürlich auch immer an Geld gebunden, muss man
sagen.
Die Frauen haben den natürlich jetzt, können natürlich mit dem Geld arbeiten, dass die Männer sich in der Champions League auch teilweise verdient haben. Was der Verein einfach auch in den Jahren richtig gemacht hat. Es gibt einen regen Zulauf an Fans und da können natürlich jetzt beide Seiten partizipieren. Aber andere Vereine haben einfach das Glück nicht. Ne? Also ich finde es natürlich schade, Potsdam, da war ich letztes Jahr zum letzten Heimspiel Turbine Potsdam im Stadion und das war schon bitter, so einen Frauenfußball-Dino einfach jetzt zu sehen und sich die Frage stellen zu müssen, ob man die jemals dann einfach vielleicht auch wieder sieht, ne? Ohne es jetzt schwarz malen zu wollen, aber du kannst mit den Lizenzvereinen irgendwann finanziell auch nicht mehr mithalten. Und genau, das ist natürlich für die Vereine schlecht, aber für den Frauenfußball an sich ist es gut, dass die Lizenzvereine das Thema immer mehr auf dem Schirm haben. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
Mhm. Thema Lizenzverein und auf diese Diskrepanz, die man ja im Männerfußball seit längerer Zeit auch schon ein bisschen kritisiert teilweise. Ist das bei euch beim Frauenfußball auch so, dass da mittlerweile schon so, dass eigentlich Bayern und Wolfsburg und die oben sind und die Diskrepanz nach unten auch schon so ein bisschen größer ist? Oder geht das noch im Frauenfußball in der Bundesliga?
Ich glaube, es ist schon sichtbar. Tatsächlich. Ne? Also, ich war jetzt in Jena und habe natürlich die Frauen, die Bundesliga-Frauen auch verfolgt und die machen eben mit dem, was mit dem, was sie haben. Und die Strukturen sind ja sehr gut. Also die Infrastruktur in Jena ist top, wirklich. Ja. Auch jetzt im Nachwuchsbereich. Auf der einen Seite ist die Schule mit Internat und man geht über die Straße und da ist sofort das NLZ mit ganz vielen Plätzen und tolle Gegebenheiten. Aber finanziell kann man natürlich nicht das bieten, was hier Lizenzvereine, also Lizenzvereine sind ja dann eben da, wo die Herren in den ersten zwei Ligen spielen. Und sind die finanziellen Gegebenheiten einfach ganz andere. Mhm. Und da trennt sich ganz sichtbar die Spreu vom Weizen. Das wird sehr schwer für die anderen Vereine, da einfach auch mitzuhalten, tatsächlich. Und ja, ich sag mal, die Gap wird ja nicht kleiner, tatsächlich. Also, ohne es beschreien zu wollen, aber es ist, glaube ich, einfach ja, realistisch. Es ist einfach so.
Läuft man denn dann auch im Frauenfußball Gefahr, dass es Seriensieger gibt, à la Wolfsburg, à la Bayern? So wie im Männerfußball?
Ja, durchaus. Ne? Also klar, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber rein von dem, warum Serienmeister zustande kommen, und das liegt ja nun mal einfach ganz viel einfach auch an den finanziellen Gegebenheiten. Wer am meisten bereit ist, zu investieren. Natürlich ist Geld nicht alles. Also mit einer guten Nachwuchsarbeit kann man einiges wettmachen, aber die Nachwuchsspielerinnen werden ja dann auch irgendwann vielleicht, wenn sie top sind, das Ziel haben, dann eben vielleicht auch mal gut davon leben zu können. Ja? Und ja, wie gesagt, ich denke schon, dass die Gefahr dann vielleicht auch besteht.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, also wenn natürlich wenn das Geld da ist, es aber nicht aus irgendwelchen Gründen nicht gut verteilt wird oder ist, dann läuft man schon Gefahr, dass das genauso wie im Männerfußball, glaube ich, dann die Entwicklung nehmen kann. Nicht muss, aber kann. Ne?
Total. Ich meine, das sind ja grundsätzliche strukturelle Erwägungen, die man dann, ja, keine Ahnung, ähnlich wie Profiligen in anderen Sportarten in den USA, dass man dann vielleicht irgendwie einfach Grenzen einsetzt, ne? Oder das müsste aber man dann ja dann auch für Männer auch wieder machen, weil das wäre Quatsch, jetzt können die Frauen langsam mal anfangen, damit Geld zu verdienen und dann deckelt man das gleich wieder, ne? Wo die Männer dann einfach unfassbares Geld pro Stunde verdienen. Wenn du jetzt aber die Männer dann auch wieder nach oben hin deckelst und beschneidest, dann wird es wieder im internationalen Vergleich noch schwerer, als es ja jetzt schon ist. Ne? Also das, ja, sind Sachen, Entscheidungen, die ich zum Glück nicht treffen muss. Aber ich versuche, ein kleiner Baustein zu sein, um einfach, sagen wir mal, Mädchen, die richtig Lust haben, einfach bestmöglich auszubilden und da vielleicht ein kleines bisschen an der Basis teilzuhaben. Ne? Und genau, nochmal auf Jena zurückzukommen, geht es nicht darum, das klein zu geben. Wie gesagt, die finanziellen Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Vorteil da ist aber dann natürlich auch für den Standort, die Durchlässigkeit ist dann dementsprechend auch eine, weil dann eben nicht gekauft wird, sondern da stehen dann eben 11 ehemalige Sportschülerinnen im Bundesliga-Kader. Ne? Mhm. Was natürlich einfach dann auch super ist. Aber es wird natürlich trotzdem schwer. Das hat man letzte Saison gesehen, bei Vereinen, die vielleicht gar keine Männerabteilung haben und genau, und dann eben auch bei, ja, jetzt für Vereine, wo die Männer zwar da sind, aber nicht das Geld einfahren, wie es jetzt in anderen Vereinen ist, ist leider so. Das ist das Business und die Kehrseite der Medaille, dass der Fokus und die jetzt mehr drauf ist und die Entwicklung dahin geht, wo sie halt hingeht.
Antonio, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst, uns ein bisschen mitgenommen hast in dein Berufsleben und durch dein Leben hindurch. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Folge hier aufzunehmen. Ich hoffe, dir auch. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Mirko, es war wirklich toll. Tolle Erfahrung. Und ja, lass uns gerne in Kontakt bleiben.
Sehr gerne, sehr gerne.
Auch ohne Aufnahmegerät. Genau. Aber ich glaube, ansonsten war das auch schon, auch mit Aufnahme war das, glaube ich, ein sehr freundschaftlich lockeres Gespräch. Fand ich sehr angenehm. Ich danke dir.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.